Ich will für die Zeit, wo ich politisch keine Verantwortung mehr trage, wo ich nicht mehr gewählt werden kann, wo ich nichts mehr persönlich zu gewinnen habe, für die trage ich trotzdem politische Verantwortung. Das muss eigentlich der Anspruch sein. Wenn man in den letzten 20 Jahren ein bisschen schneller gewesen wäre, dann könnten wir heute es deutlich einfacher haben, aber vergossene Milch bringt nichts zurückzuschauen. Aber ich will zumindest, wenn ich mal in 40 Jahren mit jungen Politikern rede, mir nicht vorhalten lassen, es genauso gemacht zu haben. Und ich habe darüber ja auch sehr offen gesprochen, diesen Effekt gibt es auch tatsächlich, dass man vorsichtiger wird, dass man mehr drumherum redet, dass man lernt, wie man Fragen ausweicht und am Ende niemand mehr versteht, was man überhaupt sagen wollte. Und ich finde, da müssen wir klar haben, wenn wir so weitermachen, wenn man so redet, dass dann eigentlich niemand mehr versteht, dann wird einen auch niemand mehr wählen, so.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk aus Berlin begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Ricarda Lang. Die Politikerin ist Mitglied des Bundestages und war bis vor kurzem Vorsitzende der Grünen. Als Vertreterin einer neuen Generation in der Politik steht sie vor der Aufgabe, Antworten auf die drängenden Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Von der Klimakrise über geopolitische Umbrüche bis hin zur Vertrauenskrise in die Demokratie. Wir haben darüber gesprochen, wie die Demokratie Vertrauen zurückgewinnen kann, warum es in der Politik mehr Ehrlichkeit und Klartext braucht und wie wichtig es ist, Verantwortung generationenübergreifend zu denken. Außerdem wollte ich von ihr wissen, wie sich demokratische Parteien gegen die zunehmende Vernetzung nationalistischer Strömungen behaupten können und was sie selbst antreibt, trotz aller Herausforderungen, den politischen Diskurs zu gestalten. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Ricarda, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier im Bundestag treffen können, in deinem Büro und kurz vor der Wahl über die Wahl sprechen, über Demokratie sprechen können, über alles, was gerade auf dieser Welt passiert. Und du bist mittendrin. Herzlich willkommen.
Hi, ich freue mich auch sehr.
Wir haben gerade schon gesagt, das Jahr 2024 war schon recht turbulent. Für dich ja auf verschiedenste Arten und Weisen noch turbulenter als für die meisten. Aber auch was auf der Welt passiert ist natürlich. Und wir waren, also mir ging es so, Ende Dezember war ich dann irgendwie schon so doch schon etwas durch und habe mich auf ein paar ruhige Tage gefreut.
Auf jeden Fall.
Und dann dachte ich mir so gegen Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche, okay, das Jahr hätte ja ein bisschen ruhiger starten können. Also
total.
Wir müssten ja nicht direkt gleich mit den ganz großen geopolitischen Krisen einsteigen und mit Verschiebungen von Grenzen und Ähnlichem und Österreich und der FPÖ und allem, was sonst so passiert und das Ganze kurz vor einer Bundestagswahl in Deutschland. Wie geht's dir denn mit diesem noch so jungen 2025?
Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich. Also ich hatte tatsächlich in diesem Jahr fast erstmalig seit mehreren Jahren so eine wirkliche Weihnachtspause. Als ich noch Vorsitzende war, gab es das eigentlich gar nicht. Da war der 24., der 25. frei und ab dem 26. war man eigentlich schon wieder mittendrin. Und das hat mir total gut getan, mal so ein paar Tage wirklich ausspannen zu können zwischen den Jahren. Aber wie du sagst, der Schritt dann wieder in den politischen Alltag ging natürlich wahnsinnig rasant. Einmal aufgrund des Wahlkampfs, der gerade organisiert wird, teilweise auch schon umgesetzt wird, aber auch aufgrund der Weltlage. Und ich glaube, wir haben jetzt in den letzten paar Tagen sowas wie unter dem Brennglas gesehen, was ja aber auch eigentlich das letzte Jahr sehr geprägt hat. Und das ist zum einen eine Beschleunigung des politischen Geschehens. Das heißt, das Gefühl, dass eigentlich eine Krise die nächste jagt und man gar nicht mehr den Rückgang zur Normalität hat. Ich weiß noch, während Corona damals, als ganz häufig darüber geredet wurde, wenn wieder alles normal ist, dann machen wir das. Jetzt haben wir eine Krise, aber dann kommt wieder die gute alte Zeit zurück. Und das ist ja eigentlich nie passiert, sondern seitdem befinden wir uns dauerhaft in sowas wie, ja, nicht einem Ausnahmezustand im rechtlichen Sinne, aber schon manchmal im gefühlten Ausnahmezustand. Und das, finde ich, ist eine riesige Herausforderung. Wie wird man dem eigentlich politisch gerecht, dass dieses ganz normal gar nicht mehr zurückkommt? Und zweitens, wenn wir jetzt nach Österreich schauen, wenn wir aber auch nach Kanada schauen, wo Justin Trudeau seinen Rücktritt erklärt hat, sehen wir, dass eigentlich in allen westlichen Demokratien es eine Vertrauenskrise des politischen Systems gibt. Und jetzt erstmal unabhängig davon, ob der Regierungschef charismatisch, sympathisch, was auch immer ist, all das kann man jetzt Trudeau zum Beispiel wirklich nicht absprechen, sondern dass es schon ein sehr viel tiefer gehendes Phänomen ist, dass es gerade die Parteien der liberalen Demokratie nicht mehr schaffen, das Vertrauen der Menschen zu halten. Und das sollten wir sehr ernst nehmen. Das ist eigentlich, ja, Weckruf ist vielleicht fast schon zu spät, sondern das Warnsignal war eigentlich schon vor einer Weile. Wir müssen jetzt mal richtig schnell aufwachen.
Was denkst du denn, also große Frage einfach gestellt, aber was denkst du denn, wo liegt denn das Problem für diese Vertrauenskrise? Mhm. Ist es am Ende vielleicht vor allem auch die Angst vor der Veränderung, weil die Wähler und Wählerinnen mitbekommen, irgendwie passiert die ganze Zeit irgendwas und keiner erklärt es mir mehr so richtig?
Ich glaube, das, was du sagst, trifft es ganz gut, dass es nicht per se die Angst vor der Veränderung ist. Die gibt es natürlich auch bei vielen Menschen, gerade wenn sie so schnell kommt. Gerade dort, wo man vielleicht auch soziale Probleme sich nochmal verstärken, wenn ich nicht weiß, wie ich meinen Einkauf bezahlen soll, geschweige denn meine Miete. Aber noch mehr, dass es die Politik eigentlich in den letzten Jahren nicht geschafft hat, auf diese Veränderung eine wirkliche Antwort zu finden und den Menschen dabei Orientierung zu geben. Und ich glaube, ganz viele Leute spüren, dass auf der einen Seite die Krisen immer unmittelbarer werden, sei es jetzt die Waldbrände, die wir in den USA sehen mit der Klimakrise, das heißt die Verschiebung der Weltpolitik, der geopolitischen Lage und gleichzeitig die Politik eigentlich ein bisschen weitermacht wie immer, sehr im Klein-Klein, sehr im Detail. Und das merke ich ja, wenn die Problembeschreibung immer größer wird, aber die politische Antwort eigentlich immer kleiner und dass da irgendwas nicht zusammenpasst. Und ich glaube, in so einem Moment denken sich viele, ah, die verschweigen mir doch irgendwas. Irgendwas ist da nicht ganz richtig. Und dann wenden sie sich vielleicht im Zweifelsfall eher denen zu, die eigentlich für noch mehr Chaos, noch mehr Unordnung stehen, aber von denen man sich irgendwie nicht verarscht fühlt, von denen man sich irgendwie nicht so verachtet fühlt. Und deshalb ist der erste Schritt aus meiner Sicht, wieder mehr Ehrlichkeit im Umgang mit den Problemen dieser Welt. Immer zu sagen, alle Probleme sind riesig, aber bei euch wird sich gar nichts ändern. Das glaubt uns niemand mehr. Damit gibt man niemand Sicherheit, diese fiktive Sicherheit, die führt am Ende eigentlich zu mehr Unsicherheit, weil Leute das Gefühl haben, oh, irgendwo wird hier was gespielt, was ich nicht ganz mitbekomme. Und ich glaube deshalb, die Bürgerinnen und Bürger ja als Erwachsene behandeln, zu sagen, das sind die Herausforderungen, verstehen, das wird auch was kosten, das muss aber gerecht verteilt werden, das haben wir nicht gut genug hinbekommen. Ich glaube, die Liberaldemokratie ist so ein bisschen immer schwülstiger geworden in der Beschwörung ihrer selbst, aber eigentlich ein bisschen substanzloser im Umgang mit der Realität. Und das ist eine riesige Gefahr.
Jetzt sind wir aber gleichzeitig ja in einer Zeit, in der die großen Themen nicht mehr so einfach zu erklären sind. Wir können nicht mehr so gut in Schwarz und Weiß unterteilen, in Gut und Böse. Es vermischt sich alles irgendwie so ein bisschen. Und die großen Themen nehmen zu. Wir haben die Klimakrise. Während wir hier sprechen, kämpfen in den USA ganz viele Menschen gegen Waldbrände. Wir haben einen Donald Trump, der jetzt wieder ins Amt kommt, der vor wenigen Tagen ja fast schon eine imperialistische Rede gehalten hat und Ansprüche auf Grönland und den Panama-Kanal deutlich gemacht hat, gleichzeitig auch noch gesagt hat, naja, man könnte ja vielleicht auch nochmal darüber überlegen, ob man Kanada mit einverleiben kann und das von einem designierten US-Präsidenten. Es ist alles so kompliziert geworden, also im Sinne von Dinge, auf die man sich vorher verlassen konnte, irgendwie, dass sie so einigermaßen bleiben, also dass wir eine starke demokratische Macht in den USA haben, dass bestimmte Dinge wie Grenzen,
Frieden in Europa,
all diese Dinge irgendwie gesetzt sind, das weicht sich gerade alles irgendwie so auf. Und das zu erklären ist sehr viel komplizierter und schon eins dieser Themen wäre genug. Und wir haben aber eine ganze Palette von diesen Themen. Ist das vielleicht was, wo die Politik, die gerade auch die nicht, jetzt muss ich fast schon aufpassen inzwischen, weil wir im Wahlkampf sind, nicht die, wo die nicht rein populistischen Parteien, weil es auch das vermischt sich ja neuerdings, einfach nicht herausgefunden haben, wie sie diese Themen richtig kommunizieren und dem Bürger wirklich verständlich erklären können?
Also diese Unsicherheit gibt es auf jeden Fall und tatsächlich genau nicht, weil es mal eine Krise gibt. Das hatte man immer. Ich meine, wir hatten auch eine Finanzkrise, wir hatten eine Eurokrise, sondern ich glaube genau diese Infragestellung der vermeintlich garantierten oder gesicherten Dinge. Ich stelle mir das auch immer vor, wenn ich mich hineinversetze in eine Person, die vielleicht heute 18 ist, die 19 ist, also nochmal 10 Jahre jünger als ich. Ich hatte noch das große Glück, in einem friedlichen Europa aufzuwachsen. Die erleben heute, dass es am Rand Europas, dass es in der Ukraine Krieg gibt. Wir hatten noch eine Situation, wo bei allen wirtschaftlichen Krisen, die es auch gab, man sich aber immer darauf verlassen konnte, na, Deutschland ist ein starker Wirtschaftsstandort. Jetzt sind wir in einer ganz neuen Konkurrenzsituation mit China und mit den USA, wo es eine transatlantische Beziehung gab, an der man sich auch sehr orientiert hat. Jetzt kommt der Donald Trump. Und ich finde es ganz interessant. Ich bin meine Generation, ich weiß gar nicht, so weit sind wir, glaube ich, gar nicht auseinander, ist ja total aufgewachsen mit diesem Ende der Geschichte. Also die Vorstellung, nachdem die Sowjetunion damals gefallen ist, jetzt ist die Zeit der großen Systemkonkurrenzen vorbei. Mit der Marktwirtschaft wird sich weltweit auch Liberalismus und Demokratie durchsetzen und die Geschichte ist irgendwie zu Ende gegangen. Und jetzt steht man da, ein paar Jahre später, ja, war gar nichts, ne? Ist das Gegenteil ist der Fall. Wir erleben wieder so starke Systemkonkurrenzen wie selten zuvor. Und dass das bei Leuten eine tiefe Unsicherheit hervorruft, kann ich total nachvollziehen. Und dass diese Unsicherheit auch der Wunsch entsteht, wo kann ich irgendwas nach was greifen, was mir Sicherheit gibt. Und da ist natürlich zum Beispiel Nationalismus etwas, was erstmal eine gewisse, ja, Attraktivität hat, ne, zu sagen, aber wenn wir nur die Grenzen hochziehen, dann wird alles wieder so, wie es vermeintlich früher mal war. Es funktioniert natürlich überhaupt gar nicht. Und ich glaube, was die Politik, wie du jetzt gerade gesagt hast, natürlich ist immer ein bisschen verallgemeinernder Begriff, aber ich glaube, da man ja auch sieht, wie es sich wirklich durch verschiedene Länder durchzieht, tatsächlich nicht geschafft hat, ist, diese Unsicherheit in Worte zu fassen und darauf sozusagen auch eine politische Antwort zu geben, die so groß ist, wie die Probleme sind, die sozusagen auch so weitgehend ist, sondern sehr viel im Gewinnen und Verlieren, welche Partei hat hier ein bisschen mehr, welche Partei hat da ein bisschen weniger. Und ich glaube, wir müssen uns angewöhnen, auch in einer komplizierteren Welt Klartext zu sprechen. Denn es stimmt, was du gesagt hast, natürlich sind diese Probleme hochkomplex. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass sich manche Politikerinnen, bestimmt habe ich das in der Vergangenheit auch schon getan, dahinter auch so ein bisschen verstecken. Also dass man sagt, alles so kompliziert geworden, das versteht heute ja eh niemand mehr. Und man dadurch sich auch ein bisschen davor wegduckt, eine konkrete Antwort zu geben. Was ist die Antwort auf Donald Trump? Das heißt zum Beispiel, wir müssen mehr in Sicherheit investieren. Da muss ich überlegen, wie finanziere ich das? Da muss ich über die Schuldenbremse reden. Ne? Bei Klimaschutz, wie geht's denn am Ende, wenn ich mich nicht nur hinter der Markt wird das schon regeln verspreche? Da muss ich auch darüber reden, wer trägt eigentlich die Kosten. Ne? Und das, glaube ich, hinzukommen, zu sagen, ja, wir sind in einer komplizierten Welt, aber da braucht es vielleicht sogar umso mehr Klarheit, um Orientierung zu geben von politischer Seite in diesen Zeiten. Ne? Das heißt, eigentlich geht es gerade darum, eine Politik für die Zeit nach dem Ende der Geschichte neu zu definieren. Und ehrlicherweise sind wir daran bisher noch ziemlich gescheitert. Und ich glaube, das hat auch zum Vertrauensverlust geführt. Das heißt, jeder demokratische Politiker macht es sich auch zu einfach, wenn man den Aufstieg der Rechtsextremen nur aus denen heraus. Es gibt rassistische Einstellungen in dieser Gesellschaft, gar keine Frage. Das zeigen Studien über Jahrzehnte hinweg. Aber es gibt eben auch einen Vertrauensverlust, für den wir die Verantwortung tragen. Und wo wir auch überlegen müssen, wie müssen wir uns eigentlich ändern.
Jetzt hatten wir ja die letzten, ja, 5 bis 10 Jahre schon genug damit zu tun, dass wir einen Rechtsruck irgendwo in Deutschland hatten, aber auch in anderen europäischen Ländern. Was ich gerade sehe und was mir fast noch mehr Sorgen macht, ist so eine Art Vernetzung der Nationalisten im Westen, wenn man so ganz allgemein sagt. Das heißt, Meloni fliegt zu Trump, um sich dort quasi als Sprecherin Europas zu präsentieren oder sein Sprachrohr nach Europa zu präsentieren. Musk unterstützt die AfD und andere eher rechtsorientierte Strömungen und so weiter. Und wir haben auf einmal so eine Vernetzung dieser Strömungen. Wie viel Sorge macht dir das dann?
Sehr, sehr große. Denn es ist ja ganz interessant zu sehen, dass der Nationalismus gar nicht davon abhält, ein gemeinsames Projekt zu verfolgen. Ne? Die Vaterländer, die als Einzelne sehr souverän und nach außen abgrenzend auftreten, die aber durchaus miteinander agieren. Und ich glaube, da darf man zum Beispiel bei Elon Musk auch überhaupt keine Naivitäten haben. Ich hatte jetzt, nachdem er ja einen Artikel in der Welt veröffentlicht hat, was ein Wahlaufruf für die AfD war, nicht weniger, gaben dann manche Stimmen, die so ein bisschen waren, ach, der weiß gar nicht, was die AfD will und eigentlich geht es ihm doch nur um Bürokratieabbau und das müssen wir ihm nur mal erklären. Christian Lindner hat sich da ein bisschen hervorgetan. Der weiß schon, was er tut. Also dem geht es eigentlich darum, eine internationale, ich nenne das immer so ein bisschen Proligarchie aufzubauen, wo starke, wohlhabende Männer frei von allen Regeln bestimmen und sich durchsetzen können und nach unten treten können. Und dafür unterstützt er Parteien, die dieses rechtsautoritäre Projekt unterstützen, sei es in Großbritannien, sei es hier mit der AfD, sei es Donald Trump. Ich habe auch große Sorge, dass er sich irgendwann auch Richtung Le Pen zuwenden wird. In Frankreich, das heißt, wir erleben hier schon die Vernetzung einer globalen Rechten. Und das heißt eigentlich, dass wir als demokratische Kräfte auch viel besser miteinander vernetzt sein müssen, viel mehr voneinander lernen müssen. Das ist aber natürlich zum Beispiel in Europa gerade total herausfordernd. Wie gehe ich mit einer Situation um, wo auf der einen Seite, wenn wir wirtschaftlich gegenüber USA und China bestehen wollen, wenn wir Putin die Grenzen aufzeigen wollen, muss Europa viel enger zusammenarbeiten. Da habe ich aber mittlerweile ja auch im Rat eine Meloni sitzende, mit gewisser Wahrscheinlichkeit in Zukunft auch einen Herbert Kickl, also einen rechtsextremen Kanzler in Österreich. Das heißt, unsere Institutionen des auch Supranationalismus, die internationalen Institutionen, die europäischen Institutionen, sind kein Bollwerk mehr gegen Rechtsextremismus schon drin. Gleichzeitig können wir sie nicht zurücklassen, ne? Weil wir sonst einfach jeder wieder in sein eigenes reinfällt. Und ich glaube, da müssten wir aber viel, viel stärker nochmal schauen, wie auch wir international zusammenarbeiten, ne? Um denen dieses Feld eigentlich nicht zu überlassen. Da waren vielleicht auch, ja, war man ein bisschen schläfrig, ehrlicherweise, in den letzten Jahren. Die Gefahren waren ja absehbar, aber man hat es nicht ernst genug genommen. Und auch heute noch erlebe ich viele in Deutschland, die sagen, ach ja, die AfD geht ein bisschen hoch, aber das wird sich schon alles so ein bisschen auswachsen. Oder welche, na, die sagen, Mast, der hat es doch alles nicht verstanden. Nee, wenn wir eine Naivität über unsere Gegner haben, dann kommen wir am Ende zu der Schlacht um die Demokratie mit einer Wasserpistole, während die anderen dort mit einer Bombe auftauchen. Und dann werden wir verlieren.
Jetzt ist, du hast es vorhin schon gesagt, unsere Generation ja in so einer, ja, ich würde mal fast schon, auch wenn es ein bisschen zugespitzt ist, aber fast schon rosaroten Welt aufgewachsen. Wir haben keine richtig großen Krisen erlebt. Das erste wahrscheinlich tragische oder fast schon, ja, traumatisierende Erlebnis war wahrscheinlich der 11. September. Zumindest ist das so der erste Moment, wo ich so ein einschneidendes
man sich auch
so Gefühl
politisch erinnern
genau.
kann. Ne?
Und wir haben nie erlebt, nie so richtig erlebt, was es bedeutet, keine Demokratie zu haben, keine Freiheiten zu haben, Einschränkungen zu haben. Ist das vielleicht gerade auch so ein Problem, dass wir in dieser Gesellschaft, die über die letzten Jahrzehnte eigentlich ja alle Freiheiten der Welt hatte und wo alles immer nur bergauf ging, mehr oder weniger, dass wir da einfach auch verlernt haben, was eigentlich der Benefit einer Demokratie, einer funktionierenden Demokratie ist und dass eigentlich genau diese Demokratie ja das Fundament für diese Freiheiten und für diesen Wohlstand ist.
Ja, wir haben unglaublich viel für selbstverständlich genommen. Also und ich merke das ja auch an mir selbst, dass man viele Dinge für unzerbrechbar, für unwiderruflich gehalten hat. Auch das sehen wir, wenn wir zum Beispiel ins Ausland schauen, was Frauenrechte angeht, wo plötzlich in den USA jegliche Form von Schwangerschaftsabbrüchen wieder verboten wird, über den Körper von Frauen gesetzlich bestimmt wird. Und man ja da immer so ein bisschen dachte, ach, da geht's immer voran. Der Fortschritt ist manchmal eine Schnecke, man würde sich manchmal schneller wünschen. Aber das, was man mal erkämpft hat, das ist eigentlich ein Stein gemeißelt. Und jetzt merken wir, da ist gar nicht ein Stein gemeißelt. Und das, was gekämpft wurde, muss sehr hart verteidigt werden. Dabei muss man aber aufpassen, und das ist dann wiederum die Krux, nicht in eine reine Verteidigungshaltung zu fallen. Weil das erlebe ich gerade auch. Ich finde, Ezra Klein, ein US-amerikanischer Journalist, hat es in seinem Podcast ganz gut formuliert, dass wir eine paradoxe Situation, wo linke bis progressive Parteien, die ja traditionell sehr stark für Veränderungen, das Aufbrechen von verkrusteten Strukturen standen, heute eigentlich oft in einer reinen Verteidigungshaltung des Status quo sind. Also diejenigen, die jetzt gerade die liberale Demokratie verteidigen. Das Problem ist aber, die funktioniert ja für viele Menschen gerade nicht. Die funktioniert nicht, wenn, wie ich vorher gesagt habe, sie eigentlich nicht mehr groß genug Antworten auf die Probleme gibt. Die funktioniert dort nicht, wo Menschen ganz unmittelbar in ihrem Umfeld das Gefühl haben, der Staat kriegt es irgendwie nicht hin. Ich finde keinen Bürgeramtstermin, ich finde keinen Kita-Platz, die Bahn fährt die ganze Zeit unpünktlich bei mir. viele Dinge sind unbezahlbar geworden. Also ich glaube, wenn so ein dauerhaftes Nicht-Funktionieren erlebt wird, dann verliere ich natürlich auch dieses Vertrauen in diesen Staat, verliere ich das Vertrauen in diese Demokratie. Und wenn dann die progressiven Kräfte kommen und eigentlich nur sagen, das müssen wir jetzt verteidigen gegen die Rechten, ne? Ich denke mir, ja, aber das, was ich verteidigen soll, das Versprechen, das da dahinter steht, wird ja für mich eigentlich gar nicht eingelöst. Dann verliert man auch wiederum Menschen. Deshalb es hinzubekommen, auf der einen Seite das hart Erkämpfte zu verteidigen, was man tun muss, weil, wie du ja gesagt hast, wir haben viele Freiheiten, auch hier in Deutschland, also um was ich alles froh sein kann, was ich als Frau in diesem Land machen konnte, was wir in wirtschaftlichen Freiheiten haben. Aber trotzdem anzuerkennen, dass es um auch eine Veränderung, teilweise sehr grundlegende Veränderung gibt, diesen Teil nicht zu verlieren. Also nicht in der reinen Verteidigungsposition zu sein. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Und was vielleicht auch manchmal so ein bisschen verschütt gegangen ist in unserer Generation, ist das Verständnis dafür, was Freiheit eigentlich bedeutet. Ich muss sagen, dass mir das auch ein bisschen so ging. Ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, Nürtingen, so relativ behütete Stadt. Und Freiheit war immer so ein abstrakter Begriff. Und ja, das, man wusste schon, das ist wichtig, aber so richtig viel konnte man sich auch nicht drunter vorstellen. Und für mich hat es sich sehr verändert, als ich dann viel im Bund unterwegs war, immer mehr Menschen auch aus Ostdeutschland kennengelernt haben, gerade auch Ältere, die einem nochmal erzählen konnten, was es eigentlich bedeutet hat, keinerlei Freiheiten zu haben, für eine Meinungsäußerung im Knast zu landen, ne? Am Ende dir diese Freiheit mit einer friedlichen Revolution erkämpfen zu müssen. Oder wenn wir jetzt in die Ukraine schauen und merken, wo dort Menschen für Europas Freiheit kämpfen. Und ich finde, dass sich hier so ein paar Verschiebungen hatten in den letzten Jahren, wo ich den Eindruck bekommen habe, dass Freiheit eigentlich gleichgesetzt wird mit Regellosigkeit oder auch mit Egoismus. Also Freiheit heißt, ich darf machen, was ich will, egal was es für Konsequenzen hat, egal wen es trifft, egal ne, was ich damit für Regeln breche und wer mir da irgendjemand in irgendeiner Form auch Verantwortung von mir einfindet. Das ist eine Freiheitseinschränkung. Das haben wir bei Corona gesehen. Das sehen wir jetzt bei diesen Debatten über vermeintliche Meinungsfreiheit, wo es darum geht, dass ich Leute beleidigen darf den lieben Tag lang. Und das müssen wir, glaube ich, wieder klar kriegen für uns. Freiheit entsteht immer auch in Gemeinschaft. Die Freiheit kann nicht losgelöst werden von der Gesellschaft und der einzelne Lonely Wolf, der sich durchkämmt, sondern für mich gehören Freiheit und Solidarität zusammen und können auch nur miteinander wirklich verwirklicht werden.
Ja, absolut. Was da mit reinspielt, ist, ich habe das Gefühl, insbesondere auch seit der Pandemie oder seit die Pandemie losging, wir neigen auch so ein bisschen dazu, Themen zu verkürzen und sind gar nicht mal so, dass wir sie vereinfachen würden, aber wir reden nicht mehr über die langfristigen Folgen und Themen, das heißt, und auch nicht über die Vernetzung der Krisen. Ja. Also wenn wir uns das Thema Klimawandel anschauen, wir werden, wenn wir nicht signifikant, ja inzwischen fast schon Wunder brauchen, um das Thema signifikant aufzuhalten, werden wir eine sehr, sehr hohe Zahl an Klimaflüchtlingen sehen in 30, 40, 50 Jahren. Ja. Zahlen, die im Vergleich zu dem, was wir 2015 gesehen haben, weitaus größer sind. Gleichzeitig reden wir aber jetzt darüber, wie wir kurzfristig Migrationszahlen verringern können. Ignorieren dabei zum Beispiel die heute rausgekommene Statistik, dass wir letztes Jahr 30% weniger Asylanträge hatten, was so gar nicht thematisiert wird. Also gut, kam auch erst heute, aber kommt ja noch was. Wir sprechen es ja jetzt an. Aber wir reden gar nicht mehr darüber, was bedeutet das eigentlich für uns in 30, 40, 50 Jahren. Das Gleiche mit unserem Wirtschaftsstandort in Deutschland. Was bedeutet denn all das, was gerade technologisch passiert für den Automobilsektor in Deutschland in 30, 40, 50 Jahren, ist das Geschäftsmodell, wir verkaufen ein Auto an eine Einzelperson, überhaupt noch ein Geschäftsmodell, das tragfähig für die Zukunft ist.
Oder auch eine Exportwirtschaft, die sich vor allem darauf ausgelegt ist, billige Energie aus dem Ausland zu bekommen, Produkte für den chinesischen Markt zu produzieren, während dort immer mehr für sich selbst produziert wird.
Brauchen wir da mehr Ehrlichkeit oder mehr? Ja, auch wieder mehr Aufklärung vielleicht an dem Punkt.
Ja, und wir brauchen mehr langfristige Perspektive. Das ist natürlich aber gar nicht so einfach in einem politischen System, wo man alle 4 Jahre wählt. Und das ist absolut richtig so. Ein Kernelement der Demokratie ist, dass in sehr auch kurzen Abständen immer wieder gewählt wird, dass Demokratie sich immer wieder erneuern muss, dass Parteien sich immer wieder zur Wahl stellen müssen. Was ich aber schon erlebt habe, und da muss ich auch ehrlich sagen, das habe ich total unterschätzt. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen blauäugig, man könnte vielleicht sogar im Nachhinein auch ein bisschen so selbstgerecht rangegangen, als wir in die Regierung gekommen sind. Man hat immer aus der Opposition auf die Große Koalition geschaut und jetzt war es ja auch real so, dass die Große Koalition vieles komplett liegen lassen hat. Das beste Beispiel ist die Gasabhängigkeit, die wir von Russland hatten oder auch die Infrastruktur, die in wirtschaftlich sehr guten Zeiten kaputt gespart wurde. Und da hat man gedacht, das kann doch nicht sein. Ihr müsst doch mal Politik auch für die zukünftige Generation machen. Ihr müsst doch mal Politik auch machen, die über den Tag hinausdenkt. Und dann sind wir in die Regierung gekommen und plötzlich habe ich doch auch selbst gemerkt, wie schnell man in diesem Krisenmodus drin ist. Es kommt ja immer, ich meine, kurze Zeit, nachdem wir begonnen haben zu regieren, kam Wladimir Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und alle Konsequenzen, die daraus gefolgt sind, von wie man schnell Energiealternativen schaffen kann, bis hin zu den gestiegenen Preisen, ne? Und wie schnell du in so einen Modus immer das Dringlichste abzuarbeiten. Und es gibt so einen Spruch, don't forget the important over the urgent. Und das ist aber was in der Politik ganz schnell passiert, dass das Wichtige über das Dringliche vergessen wird. Und erstmal ist es ja auch richtig, erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch direkt, dass wir Krisenmenschen. Also das ist ja, ne, wenn wir in der Zeit gesagt haben, da kümmern wir uns nicht drum, weil wir wollten mal über andere Themen reden, hätten uns ja auch in Bausch und Bogen aus den Ministerien vertrieben. Aber wie schaffe ich es trotzdem erstens in so einer Krisenzeit, trotzdem noch die langfristigen Projekte und zweitens in einem politischen System, wo das langfristige Denken sehr häufig nicht honoriert wird. Denn natürlich gibt es immer das Denken, naja, wie wirkt sich das innerhalb der nächsten 4 Jahre aus, weil in 4 Jahren wird ja wieder gewählt. Oft kommen sogar noch ganz viele Landtagswahlen, Europawahlen dazwischen, da ist dann sogar oft, was passiert jetzt noch innerhalb der nächsten 6 Monate. Wir haben gleichzeitig eine alternde Gesellschaft, wo der Anteil von sehr alten Wählerinnen immer größer wird, der von jungen Wählerinnen, die am längsten von Politik betroffen sind, prozentual immer kleiner. Das heißt, die Frage zum Beispiel, gehe ich ein Rentensystem an, von dem gerade eher Ältere profitieren, nicht so super attraktiv, wenn es um Stimmengewinn geht. Und das frage ich mich auch und ich bin da auch sehr immer selbst am Hadern, außer sich selbst daran zu erinnern und sich selbst irgendwie darauf zu verpflichten. Ich glaube, wir müssten viel mehr langfristige Ziele setzen in der Politik, die dann aber in Zwischenetappen immer wieder kontrollierbar sind. Also wo ich ja nicht sage, ich sage einfach mal, ich will irgendwie Klärschuss. Wir müssten uns selbst zwingen, immer wieder sich die Zeit zu nehmen für die langfristigen Projekte. Und wir müssten es aber auch gesellschaftlich hinbekommen. Und ich finde, 2019 hatten wir so ein Durchschimmern davon bei der Klimaschutzdebatte, die auch sehr für den Fridays angeregt wurde, dass es auch eine Wählerinnen-Solidarität gibt. Also solange die ältere Generation nur für sich wählt, wird das immer einen Anreiz schaffen, für Politik kurzfristig zu handeln. Wird es immer einen Anreiz schaffen, nur in Legislaturperioden und nicht in Jahrzehnten, geschweige denn in 40 Jahren zu denken. Und das wird uns für die Zukunft aber immer die Probleme vergrößern. Es ist auch nicht gerecht, wenn wir auf die Generationen schauen. Und das müssten wir eigentlich hinbekommen, wirklich dass langfristiges Handeln der Politik belohnt wird. Dass ich sage, ich will es hinbekommen, dass es in 40 Jahren gut geht, auch wenn ich nicht mehr in der Politik sein will. Ich will für die Zeit, wo ich politisch keine Verantwortung mehr trage, wo ich nicht mehr gewählt werden kann, wo ich nichts mehr persönlich zu gewinnen habe, für die trage ich trotzdem politische Verantwortung. Das muss eigentlich der Anspruch sein.
Also so ein bisschen auch eine generationenübergreifende Verantwortung, genau, die wir wieder brauchen.
Genau.
Und ein Verständnis auch dafür, die über den nächsten Wahlsieg hinausgeht.
Die ja im Privaten ganz stark gelebt wird. Das finde ich ja immer ganz spannend, dass ja fast alle Großeltern, die ich kenne, was die alles auf sich nehmen für ihre Enkelkinder. Da werden Sparkonten angelegt. Wenn ich in mein eigenes Häuschen investiere, tue ich das ja auch ganz oft mit dem Gedanken, dass den dann meine Kinder und dann meine Enkelkinder erben sollen. Da wird Zeit investiert ohne Ende. Das heißt, das, was wir, finde ich, gesellschaftlich als Generationenvertrag haben, die Älteren übernehmen Verantwortung für die Welt, die sie den Jüngeren überlassen. Und die Jüngeren übernehmen dafür, zum Beispiel, wenn wir auf Pflege schauen, auch Verantwortung für die Älteren. Das funktioniert gesellschaftlich noch gut und es gibt auch ganz spannende Studien, den MF Malani, der zu ganz spannende Texte schreibt, Bildungsforscher hat es mal aufgeschrieben, dass das Verhältnis innerhalb der Generation selten so positiv bewertet wurde von jungen Menschen. Ne? Also gar nicht die großen Konflikte mit deinen Eltern oder Großeltern und politisch so negativ wie noch nie zuvor. Also das Gefühl, wir werden politisch alleingelassen, ist riesig, privat ist aber gut. Und das ist vielleicht ein Ansatz zu sagen, das, was wir im Kleinen eigentlich alle tun, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen, das müssen wir politisch übertragen. Das muss politisch wieder in werden. Wir müssen wegkommen von diesem There's no glory in prevention. Also es gibt nichts zu gewinnen mit Prävention, weil das heißt ja am Ende, ja, die Krisen dürfen mal die anderen ausholen, nach mir die Sintflut. Und das wurde schon auch in der Vergangenheit stark so gemacht. Ich hatte jetzt über die Weihnachtszeit die Biografie von Angela Merkel gelesen. Und bei ihr ist das ja auch, bei mir immer so ein bisschen schlagen, dass so zwei Herzen in der Brust, weil ich sie als Person sehr beeindruckend finde. Also sowohl die Entscheidung, die sie damals 2015 getroffen hat, wo sie gesagt hat, ich will in einem weltoffenen Land leben und ich bin die Kanzlerin des weltoffenen Landes, als auch sich nach so langer Zeit an der Macht so viel Menschlichkeit, irgendwie auch Humor zu bewahren. Und auf der anderen Seite hatte sie ja immer so eine Form von nachgelagerter Führung. Also sie hat durchaus politische Verantwortung und Führung übernommen. Aber immer, wenn man so, die Session muss so weit sein, dann wartet man noch ein bisschen und dann irgendwann macht man es. Und es hat natürlich zu ganz langsamen Veränderungen geführt. Und diese Langsamkeit ist ja auch der Grund, warum wir heute so rasend schnell. Beim Klimaschutz sieht man das ja am eindeutigsten. Hätten wir in den 90ern richtig angefangen, dann wären wir heute in einer relativ bequemen Situation. Müssten weitermachen, aber könnten einfach aufbauen. Je länger man gewartet hat, desto einschneidender, weitgehender, schneller muss es heute sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man in den letzten 20 Jahren ein bisschen schneller gewesen wäre, dann könnten wir heute es deutlich einfacher haben. Aber vergossene Milch bringt nichts zurückzuschauen. Aber ich will zumindest, wenn ich meinen 40 Jahren mit jungen Politikern rede, mir nicht vorhalten lassen, es genauso gemacht zu haben.
Stichwort junge Politiker und Politikerinnen. Jetzt bist du ja eine Vertreterin dieser unserer Generation, die diesen ganzen Aufwand auf sich genommen hat, auch in politische Verantwortung zu gehen, mit allem, was das bedeutet, überhaupt durch die ganzen Parteistrukturen hindurchzukommen, die Einschneidungen, die es dafür auch gibt, auf persönlicher Ebene und so weiter und so fort. Ich habe die letzten Wochen viel mit Menschen unserer Generation darüber gesprochen, die sich auch irgendwo engagieren für die Gesellschaft, für Demokratie, für Werte und so weiter. Und habe immer wieder die Frage gestellt, ob wir nicht langsam mal anfangen müssen, gezwungenermaßen auch aktiver politische Verantwortung zu übernehmen. Und habe da ganz, ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Also von, ja, müsste man, aber überleg mal, dann kannst du das, was du heute sagst, so frei nicht mehr sagen, weil dann bist du in den Zwängen der Partei und musst da irgendwie der einigermaßen der Linie folgen, bis hin zu, ja, wir müssten, aber ich will mir dieses Ganze von, wir kleben jetzt Plakate und reden ganz an der Basis, bis ich dann irgendwann mal im Bundestag bin, bis hin zu, ja, aber so viel Geld habe ich gar nicht, um mir das leisten zu können, irgendwie auch die Zeit frei zu schaufeln und das alles zu machen und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten. Wie würdest du das dann sehen, wenn du auch nochmal auf deine Zeit zurückblickst und auf deinen Weg zurückblickst? Wie würdest du das einordnen?
Also erstmal erlebe ich das auch, was du beschrieben hast, auch teilweise wirklich so ein bisschen wie so eine Flucht ins Private, dass man sehr unzufrieden ist damit, wie es gerade läuft, auch viele Ängste durchaus da sind, gerade sowohl mit der Klimakrise als auch auf dem Ausstieg der Rechten, aber so ein Gefühl der Ohnmacht, ich kann dagegen eh nicht so viel tun und dann mache ich es mir zumindest in meinem kleinen Privaten irgendwie gemütlich, mache ich es mir da schön, hänge mich lieber da rein und ich würde jedem empfehlen, daraus auszubrechen, also ich kann das immer total nachvollziehen, weil durchaus auch eine politische Aktivität, du hast jetzt ja auch die negativen Aspekte davon genannt, die es auf jeden Fall gibt und worauf ich auch gleich nochmal eingehen werde. Aber erstmal war das, was ich in den letzten Jahren machen durfte, eine riesengroße Ehre. Eine wahnsinnige Chance, weil es für mich auch so ein Ausbrechen aus der Ohnmacht war. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich bin ja mit 18, ich finde immer, in die Politik zu kommen, ist eine komische Formulierung, wenn man mir damals gesagt, du wirst mal Berufspolitiker, ich sage, hey, du hast ja einen Hau weg, so. Aber politisch aktiv geworden, damals in eine Partei eingetreten, mich engagiert. Und das war sehr konkret. Meine Mutter hatte damals ihren Job verloren im Frauenhaus. Ich war 18 damals. Und als ich dann angefangen habe, mich mit anderen politisch zu engagieren, habe ich gemerkt, das, was ich als so ungerecht empfunden habe, das ist nicht vom Himmel gefallen, das ist kein Zufall, das ist nicht um Gottes Wille oder so, sondern es ist schon Teil von gesellschaftlichen Strukturen. Aber ich bin denen gar nicht ausgeliefert. Ich kann mich mit anderen zusammentun, an dem was verändern. Und das ist auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, das einem unglaublich viel gibt, so eine Möglichkeit, sich selbst auch zu definieren. Und deshalb, ja, ich glaube, dass ganz oft Leute, also das ist sozusagen, wenn man diesen Schritt raus aus der Ohnmacht geht, das wahnsinnig viel zu gewinnen gibt. Aber natürlich verstehe ich auch, dass vieles abschreckend wirkt. Und das war natürlich für mich auch ein Gedanke, der mich sehr umgetrieben hat rund um meinen Rücktritt, weil dann ja, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Wochen später Kevin Kühnert auch zurückgetreten war. Und das war aus total unterschiedlichen Gründen. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Phänomen, das man zusammenpanschen kann. Aber wo ich schon viele Nachrichten von jüngeren Leuten bekommen habe, die gesagt haben, oh, jetzt gibt es da mal zwei junge Menschen, so meine Generation der Politiken, die waren gar nicht immer zufrieden mit dem, was ich gemacht habe und vielleicht auch nicht allem, was er gemacht hat. Aber dass genau die, die vielleicht noch was ändern wollten, dann aufhören und die bleiben, die alles schon immer so gemacht haben, wie es irgendwie schon immer war. So. Und da will ich aber auch ganz klar für mich nicht, dass mein Rücktritt in der Hinsicht als irgendwie Scheitern verstanden wird, sondern ich glaube, manchmal fällt man in der Politik, dann steht man wieder auf. Und es gibt diese Härten, ganz klar. Aber es gibt auch wahnsinnig viel zu gewinnen. Es gibt Möglichkeiten zu verändern. Wir werden an vielen Stellen die Spielregeln ändern müssen. Also ich glaube, wenn wir immer nach den alten Spielregeln stellen, wird sich das System nicht erneuern können. Was ich aber wirklich ein Hauptproblem sehe, und ich glaube, das ist was, wo wir Politiker uns ändern müssen, aber auch eine gesellschaftliche Wahrnehmung, ist das, was du als zweites gesagt hast, dann kann ich meine Meinung gar nicht mehr sagen. Das ist ja eigentlich ein total absurder Gedanke, weil wo geht es mehr um Meinungen vortragen, ist immer ganz gut und ist ja auch mit Fakten in Kontakt, war die Meinung, aber ne, Meinung vorzutragen, für Meinungen zu mobilisieren, Menschen dafür zu gewinnen als in der Politik. Und trotzdem haben die Leute das Gefühl, da könnte ich meine Meinung weniger sagen als heute, weil ich mich so anpassen müsste. Und ich habe darüber ja auch sehr offen gesprochen, diesen Effekt gibt es auch tatsächlich, dass man vorsichtiger wird, dass man mehr drum herum redet, dass man lernt, wie man Fragen ausweicht und am Ende niemand mehr versteht, was man überhaupt sagen wollte. Und ich finde, da müssen wir klar haben, wenn wir so weitermachen, wenn man so redet, dass dann eigentlich niemand mehr versteht, dann wird einen auch niemand mehr wählen, so. Aber da muss sich auch gesellschaftlich was verändern, weil es natürlich auch eine große Freude an der Empörung, an der Erregung, wo mal ein falscher Nebensatz drin ist, wo mal ein Verhaspler drin ist, wo mal eine Zahl falsch gesagt ist oder sowas. Alles Dinge, die doof sind, wo man auch einmal sagen kann, scheiße gelaufen, aber auch Dinge, die passieren. Das sorgt natürlich auch dafür, dass Leute das Gefühl haben, Gott, dem will ich mich doch nicht aussetzen. Ich will doch nicht die 10. Sau sein, die in diesem Monat durchs Dorf getrieben wird. Das heißt, vielleicht brauchen wir auch so eine neue Art von ja, Fehlerkultur tatsächlich. Nicht im Sinne von, ich muss alles verzeihen. Es gibt auch Dinge, wo man klar sagen kann, das muss politische Konsequenzen haben. Aber ich erreg mich nicht mehr über Kleinigkeiten, über Details, sondern red mal wieder mehr über Inhalte.
Weil du gerade gesagt hast, da scheitert man auch mal und steht wieder auf. Ich finde das bei dir so spannend, weil den Rücktritt würde ich in keinster Weise, vor allem mit dem, was ich die letzten Wochen von dir mitbekommen habe, in keinster Weise mit einem Scheitern in Verbindung bringen, sondern ganz im Gegenteil. Also klar, natürlich nach klassischen Maßstäben und aus der Rolle raus und wie auch immer. Aber für dich als Politikerin, als politische Persönlichkeit, finde ich es total spannend, was das mit dir, also aus meiner Außenwahrnehmung, was das mit dir gemacht hat, weil du damit diese ganze Rolle für dich selbst, glaube ich, also kannst du mich gleich korrigieren, wenn es anders war, aber du, glaube ich, für dich selbst diese ganze Rolle auch nochmal neu definiert hast und heute mit so einer wahnsinnigen Offenheit auch rangehst und so viel nahbarer auch in der Außenwirkung irgendwie geworden bist, was ich total toll finde und irgendwie super erfrischend finde.
Ja, es war eigentlich wie so ein Schritt raus aus dem Hamsterrad. Es war wie in so einem Hamsterrad, wo man immer weiter rennt. Metaphorisch nicht aktiv, leider sitzt man sehr viel in der Politik. Aber wo ich schon von Termin zu Termin, hast du das gemacht habe, wo ich denke, was andere von mir erwarten oder was halt Teil der Jobbeschreibung ist. Und eigentlich war der Rücktritt für mich nochmal ein Moment, wo ich auch selbst auf mich schauen konnte, auf die Politik schauen konnte, die ich gemacht habe, die ich machen wollte, die wir gerade in Deutschland erleben und zu denken, läuft das eigentlich richtig? Wo bin ich vielleicht auch ganz anders abgebogen, als ich mir es vorgenommen hatte? Wofür stehe ich auf, dass Vertrauen verloren geht? Ne? Weil es bringt ja nichts, sich nur zu lamentieren, sondern muss ich auch mal auf den Weg machen, zu überlegen, was habe ich denn selbst dazu beigetragen? Und das war eine Befreiung. Also tatsächlich, so ein bisschen hat sich schon gefühlt, so aus so einem Korsett auszubrechen. Vielleicht auch eins, was man selbst mit genäht hat. Also es sind ja nicht immer nur Erwartungen von außen, sondern manchmal auch Dinge, die man sich selbst so ein bisschen mauern, die man in seinem eigenen Kopf aufbaut. Und da war das schon eine Befreiung, auch mal viel mehr überlegen zu können, nicht was denke ich, was ich als Politikerin tun muss, sondern wovon bin ich überzeugt, was für eine Politikerin ich sein will. Und das für mich neu zu definieren. Tatsächlich, ich hatte ja vorher Spielregeln, nicht nach den Spielregeln von anderen, sondern für mich neu zu definieren, wenn es heißt, sowas darfst du nicht im Interview sagen. Ich hatte natürlich solche Momente auch und die mir Sätze rausgestrichen wurden aus Interviews. Nee, nee, es geht nicht. Wo ich heute denke, warum nicht? Das ist ja das, was ich denke. Warum sollte ich es nicht sagen? Und das neu zu definieren, das ist eine totale Befreiung. Und ich würde mir eh wünschen, dass wir so ein bisschen davon wegkommen, sowas wie Rücktritte als das größtmögliche Scheitern zu begreifen, weil das, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass sehr viele sich sehr an ihre Ämter ketten, wenn das Gefühl ist, ne, oh Gott, sonst bin ich als ganze Person gescheitert, wo ich auch oft gefragt wurde, warum seid ihr denn zurückgetreten? Ich meinte, naja, wir haben mehrere Landtagswahlen verloren, wir haben die Europawahl verloren. Und vielleicht gibt es auch einen gewissen Zuspruch, weil Leute so ein Gefühl haben von, ah gut, dass es auch in der Politik Konsequenzen gibt. Weil ich habe das viele Gespräche geführt, auch gerade bei mir im Wahlkreis, im schwäbischen Wahlkreis, wo viele Leute meinten, wenn ich auf dem Schaffen einen Fehler mache, beim ersten Mal redet mein Chef einem drüber, ist alles wieder gut. Beim zweiten Mal redet ein bisschen länger drüber, aber geht auch noch. Als ich zum fünften Mal den gleichen Fehler mache, irgendwann hat es halt Konsequenzen. Das gilt beim Ausbildungsplatz so, das gilt in der Schule so, das gilt auf der Arbeit so. Nur in der Politik habe ich irgendwie das Gefühl, dass ihr macht einfach immer weiter so. Und das wollte ich auch ein bisschen durchbrechen und damit aber auch zeigen, das ist dann am Ende nicht so, wo man sich schämen muss, sondern auch eine Form von Verantwortungsübernahme.
Würdest du heute jetzt mal unabhängig von dem, was du für die Zukunft ganz konkret vielleicht planst oder worüber du nachdenkst, aber würdest du heute die Spielregeln oder deine eigenen Bedingungen anders definieren, wenn du nochmal in ein höheres Amt, in eine Rolle gehen würdest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde viel weniger mich unter Druck setzen lassen, wer was auf mich projiziert. Ich glaube, ich habe ganz oft viel Zeit damit verbracht, gegen Vorurteile anzuarbeiten, zu beweisen, wie ich nicht bin, dass man vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, wer man ist. Ich würde viel mehr meinem Bauchgefühl vertrauen, welche Themen eigentlich wirklich relevant sind. Ich habe es auch ein paar erzählt, dass man in Interviews steht und mir Fragen gestellt. Ich denke, das interessiert doch außer im Fernsehstudio und der Parteizentrale niemand. Aber man beantwortet sich so ein bisschen pflichtdurch daran, mal zu sagen, ey, wen interessiert das hier eigentlich? Ich würde mir viel mehr Zeit nehmen für auf der einen Seite langfristige Debatten, da wo wir auch vorher geredet haben. Welche Partei hat gerade wirklich ein Konzept für den demografischen Wandel? Ich glaube keine, weil man so ist, oh Gott, jetzt ist doch schon Klimakrise, jetzt kommt es auch, das wird uns dann in 10 Jahren so richtig ordentlich in den Hintern beißen. Ne? Und sich dafür die Zeit zu nehmen, dafür vielleicht mal 3 Termine weniger zu machen, wo man sich vielleicht auch oft für zu unverzichtbar hält und am Ende überleben die auch gut ohne einen. Und ich würde mehr Zeit für Bürgerinnengespräche, für den direkten Kontakt. Man ist doch viel hier in Berlin unterwegs und mit anderen Journalisten, oder nicht mit anderen, sondern mit Journalisten, mit anderen Politikern. Und dabei geht vielleicht manchmal doch verloren, was bedeuten eigentlich diese politischen Debatten für die Menschen da draußen. Und das dafür muss man sich auch ganz aktiv die Zeit schaffen.
Jetzt haben wir nur ein paar Wochen bis zur nächsten Bundestagswahl. Und du streckst ja auch in sozialen Netzwerken nicht gerade davon zurück, auch mal Seitenhiebe auszuteilen, insbesondere gegen die Union. Und was mich so wahnsinnig macht, ich komme ja aus München, also
Markus Söder gebeutelt.
Markus Söder gebeutelt im wahrsten Sinne des Wortes, weil was man ihm ja nicht abstreiten kann, er ist als unabhängig von Inhalten, über die man sicherlich streiten kann, aber als Politikerpersönlichkeit zelebriert er das ja fast schon in Perfektion mit allen Spielarten, die ihm gerade so einfallen.
Markus Söder hat eine Eigenschaft, die kaum ein deutscher Politiker hat, und das ist Unterhaltsamkeit. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Also manchmal Leute, ganz oft konkurriert Politik nicht mit der anderen politischen Partei, sondern mit Netflix. Ob die Leute irgendwie hier sich Netflix anschauen oder nochmal ein politisches Video. Und da, das hat er gut erkannt, wie relevant es da auch ist, unterhaltsam zu sein.
Ja, absolut. Und gleichzeitig beansprucht die Union heute Populismus für sich wie kaum eine andere Partei von den eigentlich nicht populistischen Parteien, was ich vorhin schon meinte. Ist das aus deiner Sicht, also klar, ist jetzt nicht deine Partei, aber oder nicht deine Parteien, aber trotzdem, ist das was ein Weg ist, den man gehen kann, um zu sagen, naja, irgendwie halten wir uns da auf unseren irgendwo um die 30%, um nicht einzubrechen, indem wir jede Spielart nutzen, um gegen die AfD zu kämpfen? Oder machen wir uns genau dieses Vertrauen in die Politik mit den Wegen, die da gegangen werden, nicht sogar noch mehr pappgut?
Ich halte das für total gefährlich. Ich glaube, die Vorstellung, man kann Populisten bekämpfen, indem man selbst populistischer wird, ist auch offensichtlich in ganz vielen anderen Ländern gescheitert. Wir haben das in Österreich gesehen, wo die Konservativen immer rechter aufgetreten sind. Hat es der FPÖ geschadet, in ganzer Weise, jetzt stellt sie vielleicht sogar den Kanzler. Wir haben das in Großbritannien gesehen, wo die Tories gescheitert sind. Wir haben in den USA gesehen, wo am Anfang ein Teil der Republikaner, die aber durchaus keine Rechtsextremen waren, Trump irgendwie interessant und Hauptsache, man hat ein Instrument gegen die blöden Demokraten, die einen genervt haben. Und heute gibt es keine de facto republikanische Partei mehr. Es gibt nur noch eine Trump-Partei. Und das ist ein Spiel mit dem Feuer, wo man am Ende immer nur sich selbst verbrennen wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dort, wo demokratische Parteien anfangen, so viele Positionen zu übernehmen wie möglich von rechten Parteien, wird am Ende das Original gewählt werden. Weil man ja eigentlich immer impliziert, die hatten eigentlich recht, aber wir machen es ein bisschen netter, ein bisschen weniger irgendwie weitgehend oder sowas. Und ich meine, das muss man sogar sagen, da würde ich auch mich selbst in die eigene Nase fassen, meine Partei. Auch wir haben, glaube ich, manche Debatten, sei es bei Migration oder Bürgergeld, zu sehr gescheut. Also wo man so ein bisschen die Narrative der anderen übernommen hat und dann aber immer gesagt hat, aber wir wollen es nicht ganz so weit gehen. Und ich meine, nee, ich glaube, man muss schon auch verstehen, wir sind als Partei nicht nur meinungsabbildende Kraft. Dann wird immer gesagt, ja, aber so und so viele Leute sind gegen das Bürgergeld. Ja klar, wenn ich jeden Abend eine Talkshow sehe, so, wo alle darüber reden, was es für Schmarotzer gibt, niemand wie er spricht, ist doch klar, dass sie solche Meinungen herausbilden. Das heißt, es schon auch darum geht, wirklich um die, ja, um die Köpfe und die Herzen der Menschen zu kämpfen, ne? Und bei der Union ist schon mein Eindruck, dass die an einer ziemlichen Weggabelung sind seit dem Ende von der Ära Merkel. Erstmal ist es total normal, dass so eine lange Kanzlerschaft, mir schon auch von einer Kanzlerin, die tatsächlich die Partei sehr in die Mitte gerückt hat, dass es da einen Neufindungsprozess gibt. Aber ich sehe so ein bisschen drei Lager. Das eine ist, glaube ich, ein sehr liberales Lager, das auch stark in Angela Merkel anknüpft mit Henrik Wüst, mit Daniel Günther. Das zweite ist das, wie ich Merz tatsächlich einordnen würde, so ein bisschen so ein 90er-Jahre-Lager. Da will man eigentlich zurück in die Zeit vor Merkel, aber schon in so eine klassisch konservative Partei, eher vielleicht wieder die Kohl-Jahre als Orientierungspunkt. Und dann gibt es aber auch einen Teil, und Söder rutscht da immer mehr ab in diese Richtung, da habe ich gar nicht das Gefühl, dass die zurück in eine klassisch konservative Partei wollen, sondern dass die eigentlich auch eine Partei nach einem republikanischen Vorbild wollen. Also eine sehr stark populistisch, rechtsblinkende, sich von manchen Ketten von Faktengebundenheit bis anderen Dingen zu befreien und sowas und so ein neues politisches Projekt, was dann ja auch wieder sich Anleihen an Musk nimmt etc. Übrigens auch die FDP entwickelt sich gerade sehr in die Richtung, wenn sie plötzlich von Musk und Milley zu ihren Vorbildern erklärt. Und das wird eben total spannend, wer sich da durchsetzen kann, glaube ich, in dieser innerparteilichen Auseinandersetzung. Und so erklärt sich für mich auch diese Obsession, die Markus Söder mit den Grünen hat. Also es ist ja wirklich kein Tag, wie Markus Söder keine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen hat. Und ehrlicherweise, ich sitze jetzt nicht jeden Abend zu Hause und träume von Koalition mit Markus Söder. Aber wenn uns zum Beispiel Österreich eines zeigt, warum kann dort jetzt Kickl vielleicht zum Kanzler gewählt werden? Weil davor die Demokraten es nicht mehr geschafft haben, sich zu einigen, weil die Regierungsbildung zerbrochen ist. Das heißt, da, wo Demokraten nicht mehr koalitionsfähig sind, gewinnen die Antidemokraten. Deshalb ist auch das ein Spiel mit dem Feuer, aber er macht es natürlich in der Abgrenzung von Wüsten Günther, aber ich würde sagen auch in der Abgrenzung von Merz, um so einen neuen Pfad für die Union zu beschreiben. Und wie gesagt, andere Länder haben uns gezeigt, konservative Parteien können sich schneller verändern und zu rechten Parteien werden, als ich mir selbst noch vor 30 Jahren hätte, oder vor 30 Jahren konnte ich mir gar nicht vorstellen, aber da ich viele sich vor 30 Jahren noch vorstellen konnten.
Was ja bis zur, ja, ich würde es fast schon Grenzüberschreitung geht, dass wir mit so Themen wie der Staatsbürgerschaft spielen, wo ich nur da saß und mir gedacht habe, naja, also erstens A, wie geschichtsvergessen kann man sein? Komplett. Und B, wie wenig juristische Beratung holt man sich denn ein, bevor man sowas irgendwie in die Welt hinaus.
Und auch wie wenig kennt man die Realität in diesem Land? Also ich glaube, ich kenne fast niemand, der nicht jemand in seinem Bekanntenkreis als Arzt, als Gemüseverkäufer, als Angestellte in der Stadt kennt, der oder die eine doppelte Staatsbürgerschaft hat. Das sind Menschen, die dieses Land über Jahrzehnte hinweg mit aufgebaut, mitgeprägt haben, die hier Steuern gezahlt haben, die hier Kinder großgezogen haben, Teil dieses Landes. Und plötzlich komme ich daher, in dem Fall dann als Friedrich Merz, und sage, naja, aber ob man dir so richtig vertrauen kann. Das heißt, was er ja eigentlich macht, wenn er sagt, Menschen, die doppelte Staatsbürgerschaft haben, soll es auch wieder aberkannt werden, sind Deutsche auf Bewährung. Also du bist zwar Deutscher, aber weil du doch nicht so ganz, ne, du siehst nicht aus wie so ein Michael oder so eine Manuela. Deshalb bist du so ein Deutscher auf Bewährung. Und das wird ganz viel Misstrauen schaffen. Das wird bei den Menschen, die diese doppelte Staatsbürgerschaft haben, das Gefühl erzeugen von, ich gehöre nicht richtig dazu, übrigens auch integrationspolitisch kompletter Schwachsinn, wird genau den gegenteiligen Effekt haben, den man eigentlich haben will. Und es ist rechtlich natürlich absurd, weil unser Grundgesetz aus sehr, sehr guten historischen Gründen zieht ganz bewusst keine Staatsbürger erster und zweiter Klasse. Es gibt Menschen, die sich bewerben auf die Staatsbürgerschaft, die sie noch nicht haben. Und da ist es auch okay, dass man sagt, die müssen bestimmte Dinge vorweisen, den Prozess. Und das ist ja auch nochmal, wenn man sich ins Gedächtnis rufen, die Staatsbürgerschaft kriege ich ja nicht hinterhergeworfen. Davor steht ein ganz langer Prozess von Dingen, die ich vorweisen muss, Zeit, wo ich hier gelebt haben muss. Aber wenn ich es bin, dann bin ich Deutscher und nicht Deutscher zweiter Klasse. Und da kann ich auch versprechen, gegen alle solche Vorhaben werde ich kämpfen.
Dann wünsche ich dir dafür ganz viel Kraft. Auch jetzt in den Wochen vor der Wahl kommt ja noch einiges auf uns alle zu. Und bin gespannt, wie das Ganze ausgeht und wo wir dich dann irgendwann mal wieder sehen.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.